Wie weit sind Ihre Vorbereitungen? Haben Sie schon angefangen? Wie schaut es zu Hause aus? Haben Sie im Kalender schon die Tage anmarkiert, wo Sie frei haben, wo Sie arbeiten müssen? Haben Sie schon lange beantragt, dass Sie einen langen Urlaub über die Jahre zwischen den Jahren haben? Haben Sie alle schon vereinbart, wen Sie von der Familie besuchen? Wer wann zu Besuch kommt zu euch? Steht das alles schon? Der Schmuck in der Wohnung? Gehört ja zu denen, wo schon seit Anfang November der Weihnachtsbaum steht? Wo alles schon von Gold und Glitzer voll ist? Oder ist alles noch sehr moderat, adventlich, nur mit Grün und ein paar Nüssen? Wie schaut's aus mit dem Panikthema der Männer, die Geschenke? Habt ihr schon alle Geschenke beisammen? Seid ihr so welche, die schon im Februar und März überlegen, was schenke ich denn nächstes Jahr Weihnachten, um nicht wieder kopflos am 23. und 24. durch die leeren Regale und Straßen zu rennen, in der Hoffnung, noch irgendeine Idee zu bekommen, die ich die letzten 12 Monate nicht hatte? Vielleicht ist das bei euch alles schon erledigt. Vielleicht seid ihr auch normale Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich hätte damit anfangen sollen, aber es war heute so schön auf der Couch, da kann ich doch keine Geschenke einkaufen gehen. Ich hätte es tun sollen, ich weiß, aber ja, zumindest davon reden kann ich schon mal, was ich einkaufen würde. So ähnlich ist es mit dem Täufer Johannes. Die Geschichte kennen Sie, oder? Da steht da irgendwie draußen, bevor Jesus auftritt am Jordan und die Menschen kommen zu ihm. Er ist der Vorbereiter. Der Grund, warum der Johannes immer am zweiten Adventssonntag auftaucht, ist, weil er dieser Rufer in der Wüste ist, also sinnbildlich der Ort, wo nichts an Glauben wächst. Und er ruft, Leute, macht euch bereit, bereitet euch vor für die Ankunft des Herrn. Das ist Advent. Deswegen wird er gelesen, jedes Jahr am zweiten Advent. Was bietet er an, dieser Johannes? Wie stellt er sich diese Vorbereitung auf die Ankunft von Jesus vor? Damals, historisch, jetzt auch bei mir in dieser Adventszeit. Er möchte, dass ich umkehre, eigentlich umdenken im Griechischen, also ein paar Verhaltensveränderungen an den Tag lege. Das kann man immer brauchen. Also ich zumindest habe eine ganze Menge von Marotten und Unfertigkeiten, die ich ändern sollte. Dann will er, dass man ihm seine Sünden bekennt. Liebe Katholiken, das gehört auch dazu in der Adventszeit, dass ihr mal beichten geht. Und dann will er, dass man sich im Jordan von ihm taufen lässt, mit einer ja symbolischen Wassertaufe, einer Reinigung. Das sind die drei Voraussetzungen, die Johannes der Täufer historisch anbietet, damit jemand sich vorbereitet auf die Ankunft des Messias. Es gibt aber auch eine vierte Voraussetzung, die verlangt er von den harten Fällen. Also von den Unverbesserlichen, so wie mir oder wie euch. Da sagt er nämlich, Leute, umdenken schön und gut, aber ich will was sehen. Zeigt mir doch bitte, dass ihr wirklich was ändert in eurem Leben. Das sagt er zu den Schriftkundigen. Und ich unterstelle euch mal allen, dass ihr lesen und schreiben könnt. Also seid ihr auch irgendwo Pharisäer oder Sadduzäer, fähig in der Heiligen Schrift zu lesen. Ich will Taten sehen, nicht nur Worte. Ja, ich weiß, ich hätte mich vorbereiten sollen, aber es war so schön beim Glühwein am Christkindlmarkt. Vorbereitung. Nicht nur darüber reden, irgendwas tun. Und Sie haben eine ganze Menge Text gehört heute, der viel an Vorbereitung hat. Und dieses Thema Frucht taucht in allen drei Texten auf. Du musst Frucht bringen. Das ist der biblische Ausdruck für Erfolg. Ich will Erfolge sehen, sichtbare Erfolge. Ja, manchmal ist auch Erfolg ein Name Gottes. Zumindest heißt er dann Furcht und nicht Erfolg. Ich gebe euch mal zwei Punkte mit von den 15, die in den Texten drinstecken. Ich habe ja immer nicht so viel Zeit. Wir müssen ja schauen, dass wir zum Tatort alle wieder zu Hause sind. Die erste Vorbereitung, die der Text anbietet, ist was total Langweiliges. Deswegen machen das Katholiken normalerweise nie. Was ist das Langweiligste, was sich ein Katholik vorstellen kann? In der Bibel lesen. Bibel lesen ist völlig langweilig, deswegen macht man das nicht als Katholik. Der Paulus versucht im Römerbrief im Kapitel 15 das ein bisschen schmackhaft zu machen. Die Schwierigkeit an biblischen Texten ist nämlich immer, dass sie unglaublich komprimiert sind. Ich kann die Bibel nicht querlesen. Es gibt zwar so lobenswerte Ansätze, dass Leute versuchen, in einem Jahr, in 365 Tagen, das Buch mal von vorne bis hinten gelesen zu haben, vielleicht damit sie damit angeben können, aber so Texte wie die Paulusbriefe, die kann ich überhaupt nicht querlesen. Ich habe eigentlich auch mit einem Kapitel überhaupt keine Chance, dass ich das begreife. Ich muss mir ein paar wenige Verse herausnehmen und die wiederkauen, lesen und lesen, mir Zeit nehmen, 15 bis 30 Minuten, und gucken, was passiert. Was Paulus jetzt behauptet, ist, wenn du das tust, wächst erste Frucht deine Geduld. Geduld? Geduld? Was ist das? Eines meiner Lieblingswitze von Kardinal Meissner, der sagte: Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nie die Geduld verloren habe. Ich hatte sie nie. Habt ihr Geduld? Wenn ihr keine Geduld habt, kein Problem. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das müsst ihr nicht von Natur aus haben. Das senkt euch der Heilige Geist in euer Herz hinein, wenn ihr darum bittet. Bibellesen ist eine Variante, dass Geduld in euch hineinkommt. Wenn ihr nämlich Geduld habt mit dem Text und die Worte wiederkaut, laut oder leise in euch, dann verändert sich etwas. Die Bibel ist lebendiges Wort Gottes. Wenn ich es wirklich kaue, dann erfahre ich Trost, sagt Paulus. Trost können wir alle gut gebrauchen, oder? Ich war diese Woche in verschiedenen Hauskreisen, auch in meinem eigenen, und da ist mir aufgefallen, dass überall dasselbe vorherrscht. Wir haben momentan so eine Art bleierne Decke über fast allen. Ganz viele Leute fühlen sich überfordert auf fast allen Gebieten. Sie fühlen sich von ihrem Job überfordert, von ihrer Ehe, von ihrer Familiensituation, von ihrem Freizeitverhalten, von ihren Freunden. Es ist so viel zu tun und nirgendswo erfüllst du die Anforderungen. Ein gewisses Maß an Traurigkeit, an Lähmung, an Freudlosigkeit, das liegt irgendwie so drüber. Interessanterweise hat das am letzten Freitag, soweit ich weiß, der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow ins Wort gebracht. Der sagte, er versteht überhaupt nicht, woher diese Stimmung kommt. Vor 30 Jahren hätte er es verstanden, nach der Wende, als im Osten niemand wusste, wie es weitergeht, welchen Job habe ich, kann ich meine Familie durchbringen. Da war wirklich ein Systembruch und große Unsicherheit. Damals waren die Menschen stabiler, obwohl heute wir in einem stabileren System leben, uns aber innerlich labiler fühlen. Ein Hinweis auf einen großen geistlichen Kampf. Paulus verspricht, wenn du die Bibel in die Hand nimmst, lernst du Geduld, erfährst du Trost und das Ganze bringt als Frucht am Ende die göttliche Tugend der Hoffnung. Christen sind Hoffnungsmenschen. Und damit meine ich nicht die menschliche Hoffnung, sondern die göttliche eingegossene Tugend, dass du etwas spürst in dir, was du nicht erklären kannst. Gegen diese bleierne Decke. Das ist sozusagen das Individuelle, was ich tun könnte als Vorbereitung. Das andere ist ein bisschen schwieriger. Könnt ihr noch? Wir gehen ja schließlich auf das Fest des Friedens zu und so einfach ist es gar nicht. Deswegen benutzt Paulus für den ersten Ratschlag nur einen Vers und für den zweiten ganze drei Verse. Und lustigerweise geht die alte Einheitsübersetzung, die neue Einheitsübersetzung und der Urtext sind sich nicht so einig, wie sich das alles formulieren soll. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Gesellschaft eine andere geworden ist. Vor 100 Jahren waren wir im Prinzip alle im selben Dorf, haben denselben Job gemacht, haben dieselbe Lebensgeschichte gelebt, haben dieselbe Nahrung zu uns genommen und sind im selben Lebenskonzept auch gestorben. Heute ist die Gesellschaft unglaublich plural, auch hier in Ingolstadt, auch hier jetzt in dieser Kirche. Ich vermute mal, die Oberbayern sind in der völligen Minderheit. Stattdessen haben wir mindestens 15 Nationalitäten hier sitzen, bestimmt auch Leute, die mich nicht verstehen. Es ist sehr bunt geworden in der katholischen Kirche und in dieser Stadt. Plural nennt man das. Das ist auch meistens in eurer Familie so. Das, was eure Kinder, Enkel, Eltern, Großeltern leben, als Vorstellungen, als Werte, unterscheidet sich so sehr wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr plural, sehr divers geworden. Und in der Kirche ist es so weit, dass sich ganz viele Gruppen bilden, die sich überhaupt nicht mehr miteinander verstehen und auch gar nicht füreinander interessieren. Das ist das Tableau, auf dem das Ganze stattfindet, was Paulus jetzt sagt. Er spricht davon, Leute, auch wenn ihr verschieden seid, solltet ihr versuchen, in dieselbe Richtung zu denken. Das Wort, das benutzt wird, ist entweder einmütig oder eines Sinnes sein. Und das gilt gerade für eure Familie oder eure Ehe oder was auch immer. Paulus fordert euch auf, erstens, denkt irgendwie so halbwegs in dieselbe Richtung. Er fordert euch auf, zweitens, das ist der nächste Vers, Vers 6, tut das einmütig im Herzen, also irgendwie mit derselben emotionalen Überzeugung. Und er begründet das im dritten Vers, ihr sollt euch gegenseitig so annehmen, wie Christus euch annimmt. Das ist eines der schwierigsten Aufgaben der Christen, sich gegenseitig anzunehmen. Weil wir haben ja nur mit Stinkstiefeln und mit Igeln zu tun. Die haben alle so Stacheln, die kann ich überhaupt nicht lieb haben. Die stechen nämlich die ganze Zeit. Das bietet euch der Römerbrief an in Vorbereitung auf Weihnachten. Die Frucht davon ist, wenn man gemeinsam Lobpreis singen kann, sagt er. Also, wenn es euch gelingt, in der Familie zusammen Stille Nacht zu singen, würde Paulus sagen, nicht schlecht, ich glaube, ihr habt das Ziel erreicht. Oder wenn in einer Kirchengemeinde die verschiedenen politischen Lager zusammen ein Weihnachtslied hinbekommen oder vielleicht sogar eine Christmette. Vorbereitung im Sinne von Johannes dem Täufer hat Inneres, Persönliches, Spirituelles, wie zum Beispiel das Lesen in der Bibel, und Äußeres, wie ich miteinander umgehe. Denn was vor euch liegt, ist was ganz Besonderes und Großartiges. Das ist der Tag, wo alle Leute zusammenkommen, wo Familien sich treffen, wo Kinder und Enkel oft lange Strecken zurücklegen, um an diesem Abend zusammen zu sein. Die Sehnsucht ist groß, dass es ein gelingender Abend wird, nicht nur kulinarisch. Das, was ihr euch vorstellt an Harmonie, hat an Weihnachten auch einen Namen. Es ist ein theologisches Wort. Diese Eintracht, diese Einmütigkeit, dieses gegenseitige Annehmen an Weihnachten hat einen Namen. Und der heißt Friede. Der Weihnachtsfrieden ist das innere Strahlen, zusammen zu sein und sich nicht nur auszuhalten, sondern sich darüber zu freuen, dass man diesen Abend zusammen verbringt. Ihr könnt euch darauf vorbereiten. Innerlich, sagt Paulus, durch Zeit mit der Bibel, äußerlich, indem ihr versucht, Versöhnung vorzubereiten oder dieses gemeinsame Denken in eine Richtung irgendwie anzubahnen. Und dann habt ihr die beste Vorbereitung, die man haben kann, wenn ihr eure Geschenke auspackt unter dem Baum. Und vielleicht könnt ihr dann auch verzeihen, dass der eine oder andere Ehemann mal wieder sehr einfallsloses Zeug hingelegt hat. Amen.